Wenn einer mitliest, es wird schwierig werden, weil das ist eine der Stellen, wo sich praktisch alle Übersetzungen irgendwie anders anhören. Ich habe ehrlich gesagt die genommen, wo es mir am leichtesten gefallen ist, was zu verstehen. Das ist gute Nachricht. Aber wie gesagt, wer mitliest, wird feststellen, dass es sehr unterschiedlich übersetzt ist, was jetzt nichts Schlimmes ist. Weil wenn man eine Sache übersetzt in eine andere Sprache, dann ist es halt so, dass man manchmal wählen muss, was jetzt die angemessenen Sätze, die angemessenen Wörter für bestimmte Dinge sind. Das ist, glaube ich, was ganz Normales. Insofern ist es gut, man hat mehrere Bibelübersetzungen zur Hand, dann kann man mal sehen, auf was der eine, was der andere Schwerpunkt legt, was eigentlich noch in dem Text drin ist. Ich habe mich für die gute Nachricht entschieden, wie gesagt, weil sie mit mir am verständlichsten erschien. Dann ist mir schon klar, dass wir gerade in einer besonderen Situation sind. Es herrscht Krieg. Ich habe mich trotzdem entschlossen, meine Predigt nicht zu diesem Thema zu machen, weil mir ehrlich gesagt auch nicht viel dazu eingefallen ist, außer was Maria schon gesagt hat, dass wir am besten dafür beten. Ich lese aus Römer 5, 1 bis 11. Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens bei Gott angenommen sind, haben wir Frieden mit Gott. Das verdanken wir Jesus Christus, unserem Herrn. Er eröffnete uns den Weg des Vertrauens und damit den Zugang zur Gnade Gottes, in der wir jetzt festen Stand gewonnen haben. Nun haben wir Grund, uns zu rühmen, weil wir die gewisse Hoffnung haben, dass Gott uns an seiner Herrlichkeit teilnehmen lässt. Mehr noch, wir rühmen uns sogar der Leiden, die wir für Christus auf uns nehmen müssen. Denn wir wissen, durch Leiden lernen wir Geduld, durch Geduld kommt es zur Bewährung, durch Bewährung festigt sich die Hoffnung. Unsere Hoffnung wird uns nicht enttäuschen. Denn dass Gott uns liebt, das ist unumstößlich gewiss. Seine Liebe ist ja in unsere Herzen ausgegossen durch den Heiligen Geist, den er uns geschenkt hat. Diese Liebe zeigt sich darin, dass Christus sein Leben für uns hingegeben hat. Zur rechten Zeit, als wir noch in der Gewalt der Sünde waren, ist er für uns gottlose Menschen gestorben. Nun wird sich kaum jemand finden, der für einen Gerechten stirbt. Allenfalls opfert sich jemand für einen Wohltäter. Wie sehr Gott uns liebt, beweist er damit, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Wenn wir jetzt bei Gott angenommen sind, weil Christus sein Leben für uns gab, dann werden wir durch ihn erst recht aus dem kommenden Strafgericht gerettet werden. Als wir Gott noch als Feinde gegenüberstanden, hat er uns durch den Tod seines Sohnes mit sich versöhnt. Dann werden wir als mit Gott Versöhnte nun erst recht durch das Leben seines Sohnes vor dem Verderben gerettet werden. Darauf hoffen wir. Ja, noch mehr. Wir rühmen uns damit, dass wir Gott auf unserer Seite haben. Das verdanken wir Jesus Christus, unserem Herrn, der uns die Versöhnung mit Gott gebracht hat. Er ist, glaube ich, auch in der verständlichen Version nicht immer so ganz verständlich. So geht es mir bis jetzt, also auch durch die ganze Vorbereitung. Ich versuche trotzdem mal ein paar Schneisen durchzuschlagen, sozusagen von dem, was ich glaube, verstanden zu haben von dem Text. Es ist ja ein ziemlich dichter Text, also große Worte. Glauben, Hoffnung, Liebe, Gnade, Tod, Leben, also alles Große, was es sozusagen gibt, wird in diesem Text nochmal in Worte gefasst. Ich sage nochmal in Worte gefasst, weil es eigentlich ein Text ist, der nach einem fulminanten Start, den der Paulus im Römerbrief hinlegt. Also da geht es auch, er hat schon mal eine lange Passage, wo er sagt, das ist der erste Paukenschlag eigentlich in dem Text. Alle Menschen sind eigentlich vor Gott, taugt nichts. Mit den Menschen, das taugt überhaupt nichts vor Gott. Alle Menschen haben bei Gott keine Chance. Es ist eigentlich alles verloren für die Menschheit. Und zwar sagt er ausnahmslos, egal ob man jetzt zum Volk Gottes gehört, zweiter Paukenschlag, oder ob man irgendwie ein anderer Mensch ist, der zu irgendeinem anderen Volk gehört, ist alles verloren. Da ist nichts mehr eigentlich zu retten mit den Menschen. Und dann sagt er, dann hat Gott Regeln gegeben, dass die Menschen vielleicht wenigstens eine Chance haben, an ihn ranzukommen, sagt er, auch alles verloren, alles verloren. Mit den Regeln, da passiert Folgendes, die Menschen können es eh nicht einhalten, schaffen sie nicht. Und die Regeln sind eigentlich so, sie regen die Menschen vielleicht dann noch eher an, dass das alles noch schief geht in ihrem Leben. Also auch da ganz wenig Hoffnung. Und dann am Tiefpunkt, wie gesagt, sagt er, es ist eigentlich alles verloren mit den Menschen. Es wäre alles verloren, sagt er, wenn nicht Gott eingreifen würde, wenn nicht Gott selbst eingreifen würde. Und Gott, das ist sozusagen seine Botschaft, greift ein, um die Menschen aus diesem Schlamassel zu holen. Mein erster Punkt oder das erste Wort, was ich mir rausgegriffen habe, die Liebe Gottes. Die erste Frage ist, worum geht es eigentlich in der Geschichte zwischen Gott und den Menschen? Also in dem, worüber uns eigentlich die Bibel berichtet, gibt es da irgendwie einen großen, umfassenden Bogen oder ein großes, umfassendes Thema durch? Natürlich gibt es es. Wahrscheinlich gibt es sogar mehrere Themen. Ich nehme mal eins raus. Es geht um einen Gott, dem es um Beziehungen geht, von Anfang an. Also die Bibel beschreibt eigentlich in ihren großen Zügen, wie das ist mit der Beziehung mit Gott und den Menschen, mit Gott zu seinen Menschen. Und da gibt es viele Geschichten und viele Begebenheiten, die drehen sich um Beziehungsabbrüche, um Neuanfänge, um verkorkste Beziehungen, um Regeln für Beziehungen. Natürlich, das, was man gemeinhin Gebote, Gesetze nennt, da geht es auch um Regeln letztlich für Beziehungen. Und Gottes Liebe zeigt sich darin, dass er eigentlich durch die ganze Bibel durch immer um diese Beziehung kämpft. Also seit dem Anfang der Bibel, als die verloren gegangen ist, warum auch immer, beginnt der Kampf Gottes genau um diese Beziehung. Und Gott proklamiert das nicht nur in großen Worten. Also hier, ich liebe euch und dann, ja, dann passiert nichts. Nein, es wird bei ihm zur Tat. Also Liebe ist nicht nur ein gutes Gefühl, dass ich die mal sympathisch finde oder ganz nett oder vielleicht auch noch viel mehr, sondern bei Gott wird es zur Tat. Es manifestiert sich in dem Satz, dass er sagt, Christus hat sein Leben für uns hingegeben. Wie muss ich mir jetzt das vorstellen? Also ist es tatsächlich so, der sieht den Markus Greiner da unten laufen. Und der Markus Greiner hat viele Eigenschaften, der verurteilt Leute, der schaut sich die falschen Bilder an, der ist durchaus auch geldgierig. Und er sieht noch Eigenschaften, die vielleicht der Markus Greiner an sich selber gar nicht sieht, die vielleicht nur andere oder er sehen. Und dann Und er sieht nicht nur den Markus Greiner, er sieht die gesamte Menschheit. Also er sieht alle Menschen, er sieht, wie eben jetzt, es gibt Krieg. Er sieht Unaufrichtigkeit, ich könnte jetzt eine lange Liste machen, vor allem Streit, Neid, man könnte wahrscheinlich den ganzen Vormittag mindestens aufzählen, was so bei Menschen alles schiefläuft. Und dann denkt Gott, oh nein, die laufen ja alle völlig in die falsche Richtung. Der Markus Greiner und die alle anderen, die laufen alle völlig quer. Ich muss die doch da irgendwie rausholen. Ich würde alles geben, damit ich die da rausholen kann aus ihren Irrwegen, aus denen sie laufen. Ich würde ja sogar mich selber dafür hingeben, damit die irgendwie rauskommen aus dem, wo sie hinlaufen. Ich würde lieber selbst dafür sterben. Muss ich mir das so vorstellen? Ja, wahrscheinlich. Also bei allen Vergleichen, die natürlich hinken und bei allen schlechten Versuchen, wie ich versuche, Gott zu erklären, ja, aber so ähnlich muss ich es mir vorstellen, glaube ich. Ich gebe zu, ich schaue gelegentlich Shorts an, oder nicht nur gelegentlich, sondern sogar relativ häufig. Die Kollegen von Exotazio lachen schon, wir reden da ab und zu drüber. Es ist jetzt auch keine Begründung, dass ich mir wieder mal welche angeschaut habe, aber da war eins dabei, das hat mich doch auch, als es um Gott geht, tief beeindruckt. dachte ich, vielleicht ist es so mit Gott. Also ich versuche nochmal ein Beispiel zu machen oder ich versuche ein Video sozusagen zu erzählen, wo ich denke, das zeigt vielleicht was, wie das ist mit Gott. Also U-Bahn-Station. Eine Frau geht zum Fahrkartenautomaten, zieht sich eine Fahrkarte unten in der U-Bahn-Station. Man sieht die Beine eines Mannes, der langkommt, und dann denke ich, jetzt wird spannend. Der Mann läuft aber an der Frau erstmal vorbei. Und während die Kamera ihn so zeigt, also es ist so eine Kamera, so ein Bild von einer Überwachungskamera, also so schwarz-weiß, ein bisschen nicht ganz so scharf. Und wenn es ein Fake ist, auch nicht schlimm in dem Fall, weil die Botschaft ist trotzdem dieselbe. Der Mann geht entlang dem Bahnsteig und man merkt, er schwankt. Und er schwankt ziemlich. Und er läuft so den Bahnsteig lang. Hinten sieht man das Loch, so ein schwarzes Loch, aus dem sozusagen die U-Bahn jederzeit kommen könnte. Die Leute stehen da unten und warten auf die U-Bahn. Also da müsste demnächst eine U-Bahn kommen. Dann geht der Mann nochmal zurück und geht nochmal hoch den Bahnsteig, immer furchtbar schwankend, und gerät an die Bahnsteigkante. Hinten ist das Loch, aus dem jeden Moment die U-Bahn kommen müsste, und fällt runter. Unmittelbar vor dem Loch, aus dem man nicht weiß, wann die U-Bahn kommt. So. Dann hüpft die Frau, also er liegt da unten hilflos in den Gleisen, kommt natürlich selber nie mehr hoch, der ist total betrunken. Dann hüpft die Frau da runter, um den hochzubringen, schafft es aber nicht, dann hüpft noch ein Mann runter und die kriegt immer alles vor dem Loch, wo man nicht weiß, wann die U-Bahn kommt. Und dann schieben die den hoch und schaffen es auch beide hoch und dann bricht der Film ab, es ist keine U-Bahn gekommen. Und ich denke mir, so ist Gott. Der sieht uns, der sieht die Menschheit da unten liegen in dem U-Bahn-Schacht, also auf den Gleisen. Dann sagt er, geht nicht. Ich gehe da runter, ich ziehe die hoch und er zieht uns hoch und in dem Fall, weil Gott würde man sagen, das Leben für uns gegeben, die U-Bahn kommt. So, bei allen Vergleichen, die hinken, aber so ist das, glaube ich, mit Gott und uns. Die Frau hätte auch sagen können, naja, selber schuld, bist besoffen, aber ich werde jetzt noch nicht runtergehen, weiß ja nie, wann die U-Bahn kommt. Ich rufe vielleicht noch die 110, aber ich werde auf keinen Fall runtergehen. Gott sagt, ich gehe da runter, ich hol dich, ich hol die Menschen raus aus ihrem Schlamassel. Die kriegen es irgendwie nicht gelöst, ich hole euch raus. Wie gesagt, es ist auch nur der Versuch eines Beispiels, uns das nochmal zu verdeutlichen. Jeder Vergleich hinkt. Aber es zeigt, welches Risiko eigentlich Gott eingeht, wie groß seine Liebe zu uns sein muss, dass er sozusagen seinen Sohn runterschickt, um uns rauszuholen. Das muss man nicht komplett verstehen. Also ich verstehe es auch nicht komplett. Aber man kann schon mal sagen, ja, so ist es. So groß ist Gottes Liebe. Und das ist eine Kontinuität durch die ganze Bibel. Es ist nicht erst im Neuen Testament sozusagen das gruselige Alte Testament, wo Gott irgendwie als was gegen den Menschen hat und es ganz furchtbar ist. Und im Neuen Testament, da ist alles leuchtend. Das fängt schon im Alten Testament auch ganz früh an. Nachdem die Menschen da sind, passiert ziemlich früh, dass sie Zeug tun, was Gott überhaupt nicht gefallen kann. Und Gott sagt, eigentlich weg mit dem Ganzen wieder. Das war ein Fehler. Haben wir das viel besser, viel schöner vorgestellt. Ich habe mir die Menschen so schön vorgestellt, als alles irgendwie schiefgelaufen, weg mit dem Ganzen. Und schon ganz am Anfang sagt Gott, nee, ich mache weiter. Ich entscheide mich nicht für den Zorn. Ich entscheide mich nicht dafür, dass ich jetzt das Ganze ausrotte in meiner Wut. Ich entscheide mich dafür, dass ich sie liebe und dass ich wieder mit ihnen anfange und dass ich sie nicht ausrotte. Also Gott lässt sich berühren und entscheidet sich für die Liebe. Zweite Begriffe, Hoffnung und Vertrauen. Ich hatte vorher schon gesagt, Gott kämpft drum. Gott kämpft drum, dass er eine Beziehung zu uns kriegt. Wo ist die kaputt gegangen? Ja, auch ziemlich früh am Anfang. Und zwar ist sie kaputt gegangen durch Misstrauen. Sie ist kaputt gegangen im Grunde durch den Satz, der den Menschen eingeredet worden ist, sollte Gott gesagt haben, ich weiß nicht, ob er es so gut mit euch meint. Also es ist damit angefangen, dass Misstrauen gesät worden ist und im Grunde fängt das Elend des Menschen mit dem Misstrauen an. Vielleicht heute nicht mehr so die Frage, kann man Gott vertrauen oder kann man Gott nicht trauen. Das Misstrauen fängt vielleicht schon viel, viel früher an bei der Frage, gibt es Gott überhaupt? Kann man überhaupt trauen, ob es den überhaupt gibt? Und Gott wirbt dann darum, dass wir in eine vertrauenswürdige Beziehung kommen. Also Frieden mit Gott, was hier gesagt wird. Frieden mit Gott ist dadurch möglich, dass man in eine vertrauensvolle Beziehung mit Gott kommt. Dass wir nicht mehr aus Misstrauen gegenüber ihm leben müssen. Er soll das wirklich gut gemeint haben oder vielleicht sogar gibt es ihn überhaupt noch. Andererseits früher war das tatsächlich ein großes Thema. Natürlich zu Paulus Zeiten, da hat jeder irgendwie an einen Gott geglaubt und die spannende Frage war, wie kommt man mit ihm eigentlich in eine gute Beziehung? Es hat bis in die deutsche Geschichte rein, also 15. Jahrhundert Reformation, ist auch genau an dieser Frage aufgebrochen. Wie kriege ich eigentlich einen Gott hin? Wie kriege ich es hin, dass Gott gnädig ist zu mir? Wie kriege ich es hin, dass ich mit Gott in einem Vertrauen leben kann? Daran ist ja die ganze Reformation aufgebrochen und alles, was danach dann an Theologie sich auch verändert hat. Heute ist, glaube ich, so, die Menschen haben vergessen, dass es Gott gibt. Die Menschen haben vergessen, dass es Gott gibt. So hat es Daniel, glaube ich, mal in einer Predigt vor einiger Zeit gesagt. Und so ist es auch, die Menschen haben vergessen, dass sie vergessen haben, dass es so etwas wie Frieden mit Gott gibt. Spielt heute eigentlich keine Rolle mehr. Kaum jemand fragt, hält das für eine wichtige Frage, Frieden mit Gott. Vielleicht gibt es aber ein anderes Indiz. Was nicht weg ist, ist die Sehnsucht nach Frieden. Und zu einem ganz umfassenden Sinn. Man sagt ja, man soll nicht pauschalisieren in Predigten. Ich tue es jetzt trotzdem mal. Ich glaube, dass jeder Mensch eine Sehnsucht hat nach Frieden, nach einer besseren Welt, nach Heilsein irgendwie, nach Ganzsein, nach irgendwie alles wird gut. Nach, würde man heute vielleicht sagen, umfassender Wellness. Ich weiß nicht, was. Also, ihr versteht es. Einfach nach was Tollem, was Gutem, was Schönem. Und ich glaube, dass danach jeder Mensch eine Sehnsucht hat. Und ich glaube, das steckt ja auch hinter solchen Begriffen wie Frieden Gottes. Oder, wie es im Text heißt, Gottes Herrlichkeit. Und Gott wirbt um unser Vertrauen, dass wir mit diesem Vertrauen auf Gott was sehen von seiner Herrlichkeit, von seinem Frieden, dass wir davon was sozusagen anzapfen können. Das große Bild, was ja oft in der Bibel da gemacht wird, ist das Bild eines Festes. Also sozusagen, wir feiern alle zusammen, letztlich alle Menschen, Gott, alle feiern am Ende ein großes Fest und sind zusammen und freuen sich und sind in guten Beziehungen, es gibt gut zu essen und alles, was mit einem Fest zusammenhängt. Das ist ja eigentlich das große Bild. Und Vertrauen auf Gott, das ist sozusagen die Eintrittskarte zu diesem Fest. Und das sozusagen, wenn es so etwas gäbe wie dieses große Fest, dann hätten wir auch eine Hoffnung. Dann hätten wir eine Hoffnung auf dieses, dass es gut wird, dass alles umfassend gut wird. Bei Hoffnung ist es immer so, das hatte ich selber, glaube ich, in der früheren Predigt gesagt, ist Hoffnung gedeckt oder nicht? Das ist immer die spannende Frage. Also wenn ich irgendwie Hoffnung machen kann, man leicht kann sagen, alles wird gut oder so, aber es ist durch irgendwas gedeckt. Und Paulus sagt, es ist dadurch gedeckt, dass Gott seinen Sohn, also den, den er am meisten liebt, dass er den aus Liebe sterben lässt. Also man könnte sogar noch weitergehen, um vielleicht noch ein bisschen zu klären. Ganz kriegt man das nicht geklärt. Gott ist ja mit seinem Sohn, sieht sich mit einem Sohn so identisch. Also Jesus sagt mal über sich selber, ich und der Vater sind eins. Dass letztlich man sagen muss, hier stirbt Gott selbst für uns. Also der gibt sich sozusagen selber für uns hin. Wird im Letzten nicht verständlich sein für uns, aber Paulus sagt, so ist es. Gott will die Hoffnung so gedeckt haben, dass es sagt, ich selber stehe dafür ein mit meinem Tod. Das ist schon ein gutes Indiz für eine Hoffnung und dass dieses Eintrittsticket für dieses Fest tatsächlich mal gelöst werden kann. Wobei Paulus ist da auch klar, Hoffnung heißt nicht, dass jetzt sofort alles gut wird anscheinend. Sondern das heißt, selbst wenn es uns jetzt schlecht geht, dann trägt diese Hoffnung durch. Also er sagt da ziemlich mutig, denn wir wissen, also dass man durch Leiden sozusagen was lernt und dass dadurch die Hoffnung bestehen bleibt. Das finde ich mutig. Man könnte auch sagen, das ist eigentlich schon fast zynisch. Also einem Menschen, der leidet, dann noch sagen, oh ja, da wird du musst nur Geduld haben und in der Geduld wirst du dich dann bewähren und dann kommt am Ende die Hoffnung. Oder du siehst dann, dass du eine Hoffnung hast. Das wäre wirklich sehr, sehr zynisch, wenn es denn nicht so wäre. Und deshalb ist es wichtig, dass Hoffnung gedeckt ist. Paulus weiß das übrigens selber auch. Der sagt an einer anderen Stelle, wir Christen wären die größten Loser der Menschheit, wenn das mit der Hoffnung nicht stimmen würde. Dann wären wir wirklich die Loser an und für sich, dann hätten wir völlig auf was Falsches gesetzt. Also es ist auch eine Absage an alle, die da sagen, na wenn du Gott vertraust, dann wird sofort alles gut. Oder wenn, das gibt es auch umgekehrt, wenn bei dir nicht alles gut ist, ja dann kannst du eigentlich Gott auch nicht richtig vertraut haben, dann stimmt etwas nicht. Nee, anders ist es glaube ich richtig, auch wieder, auch in dieser Situation liebt dich Gott, vielleicht liebt dich Gott gerade. Gott selbst, Jesus, ist durchs Leiden durchgegangen. Also es war auch nicht so, dass es sozusagen jetzt herrlich über diese Erde gegangen ist. Eigentlich ist am Ende seiner Geschichte eine ziemlich brutale Geschichte des Leidens. Und selbst wenn wir leiden, dann haben wir Hoffnung auf unsere Auferstehung. Und wir haben die Eintrittskarte zu diesem Fest. Kommen wir zum dritten Punkt, Zorn. Ist ja alles gut, sagt Paulus, Gott liebt uns. Und dann plötzlich scheint es ihm wieder einzufallen, nein, da war doch irgendwas. Es war doch noch was irgendwie, dass Gott zornig ist und dass es noch ein Gericht gibt und so. Und ich finde, da argumentiert sich Paulus einfach aus. Er sagt, nein, wenn es einen Gott gibt, der für uns gestorben ist, der uns so liebt, dann kann das nicht sein, dass das Gericht uns noch irgendwas antut. Also selbst wenn es irgendeins gäbe oder gibt, da sind wir durch. Freispruch für alle. Also selbst wenn Gott zornig ist, und dafür spricht manches, dass Gott auch dieses Gefühl des Zorns kennt, er entscheidet sich am Ende immer für Liebe und Barmherzigkeit anscheinend. Was tun? Ein paar Punkte einfach zum Anregen, wie man damit umgehen könnte. Dankbar sein, sagt Paulus ja auch. Wir können Jesus Christus dankbar sein, dass das so ist. Sich bewusst machen, wie sehr uns Gott liebt. Das ist jetzt keine Einladung, Videos anzugucken, aber vielleicht sieht man es ja auch anders. Aber sich auf uns wirken lassen, dafür auch die Passionszeit nutzen, die ist ja so eine Zeit, wo man da nochmal dran denkt. Und wenn das so ist, dann müssen wir einen riesen Wow-Effekt haben. Dann müssen wir eigentlich sagen, Mann, ja, was ist das? Gott, der große Gott, der offensichtlich die ganze Welt geschaffen hat, der liebt mich, uns. Wahnsinn, oder? Daher kommt vielleicht auch der Punkt von sich rühmen. Das ist ein bisschen wie Fußballer, stelle ich mir das vor, wenn Paulus da immer sagt, wir sollten uns rühmen. Und er sagt so an drei Punkten, dass er sagt, hier steht Markus Greiner, hier, wie die Fußballer. Hier steht er und er hat was ganz Tolles, nämlich Gott liebt ihn. Ich denke manchmal, für Fußball bringen wir so viel Begeisterung auf. Und da springen wir auf. Und wer springt mal auf und sagt, hey Gott, der liebt mich. Passion, diese Zeit nennt sich ja die Passionszeit vor Ostern. Da geht es um Leidenschaft. Also Passion heißt ja eigentlich, ist ein anderes, das deutsche Wort dafür ist Leidenschaft. Da steckt beides drin, steckt da schon Leiden drin, es steckt drin, dass jemand begeistert ist. Und Gott ist begeistert offensichtlich von uns. Er liebt uns. Und es steckt gleichzeitig drin, er liebt uns so, dass er leidet. Und Passion kann man dafür nutzen, um Jesu Weg anzuschauen. Das ist eigentlich der Sinn dieser Passionszeit. Nochmal anzuschauen, wie einer tatsächlich für uns leidet. Also wie einer erst in den, wenn man Jesu Weg verfolgt, wie einer erst in den sozialen Tod geht. Und dann am Ende in den tatsächlich physischen Tod und Todes. Also, Begeisterung sein. Gott ist auf unserer Seite. Wir sind bei Gottes Herrlichkeit dabei, sogar wenn wir leiden. Und in diesem Sinne, ich hätte nie gedacht, dass ich eine Predigt mit diesem banalen Satz ende. Aber ich ende heute mit diesem Satz und sehr bewusst. Gott liebt dich. Viel Freude in der Passionszeit.